Es ist irgendwie eine Wochenendbeziehung mit uns beiden, Luise. Und ja, mein Wochenende begann mit dir und es hört mit dir auf.
Geht mir ähnlich.
Luise Kropf sitzt mir gegenüber, ich bin Tobi Schäfer. Wir haben am Freitag uns in Düsseldorf gesehen, weil wir beide von der Fortuna berichtet haben.
Das war herrlich. Also dich zu sehen.
Ja, das Spiel war so, sagen wir mal, Graubrot.
Ja, war jetzt nicht ganz so appetitlich, aber gut.
Ich glaube, die Düsseldorfer freuen sich über ihren ersten Sieg in der dritten Liga, wo die Fortuna mittlerweile gelandet ist, wo sie so schnell wie möglich wieder raus wollen. Und die wollen dahin, worüber wir reden eigentlich. Und zwar über die erste Liga. Und die hat das erste Wochenende hinter sich. Und darüber sprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update.
Noch ist die Bundesliga ohne Fortuna unterwegs.
Ja, kann nicht mehr lange dauern nach dem Freitagabend. Die Bundesliga ist gestartet und zwar am Samstag. Den Freitagabend, den zählen wir einfach nicht mit, ne? Denn die Spiele vom FC Bayern, die sind irgendwie außerhalb der Wertung. Ich finde, die anderen 17 Mannschaften sollten den Wettbewerb ohne die Bayern betrachten.
Ja, es war schon. Also wenn sich jemand gefragt hat, ob die Bayern schon auf Betriebstemperatur sind, sie sind es auf jeden Fall. Ich bin nach dem besagten Fortuna-Spiel nach Hause gefahren, habe schön Sportschau live gehört in der Sportschau-App und dann fiel das 1:1 für den VfB Stuttgart gegen die Bayern und dachte ich so, geil, jetzt habe ich noch ein richtig schönes Fußballspiel, das ich mir heute Abend noch gönnen kann und dann schwuppdiwupp stand 2:1 für die Bayern und dann auch ganz schnell 3:1 und dann war das eigentlich schon wieder gegessen, die Kiste.
5:1 am Ende, also alles wie immer. Bayern überrollt einen der besten restlichen 17 Clubs der Liga mit 60% Ballbesitz, mit doppelt so vielen Torschüssen wie der VfB. Sie laufen wieder wahnsinnig viel, über 120 Kilometer. Das machen jetzt auch nicht alle in der Liga und behaupten von sich selber, nee, natürlich ist das erst der Anfang. Wir wollen noch sehr viel mehr. Und das haben auch einige vom VfB gesagt. Das ist halt das Problem gegen die Bayern. Die hören dann auch nicht auf. Auch wenn die dann irgendwann mal 2:1, 3:1 führen, die machen immer weiter bis zum Schluss. Also das wird wahrscheinlich eine Saison mit einem noch größeren Abstand als zuletzt.
Ja, Stichwort Abstand. Weißt du, wer möglichst wenig Abstand zwischen sich und Harry Kane versucht hat zu lassen?
Naja, der VfB.
Nee, Chabot in Person. Ach so. Der Innenverteidiger vom VfB Stuttgart, der hat quasi eine Manndeckung gespielt gegen Harry Kane. Und ich war nämlich ganz erstaunt, als ich ihn zu Beginn des Spiels an der 16-Meter-Linie sah. Allerdings nicht an der 16-Meter-Linie vor dem Stuttgarter Tor, sondern an der 16-Meter-Linie vor dem Bayern-Tor, weil da stand nämlich Harry Kane und hatte sich einen Ball von Manuel Neuer abgeholt, was ja auch schon irgendwie irre ist. Natürlich nichts Neues. Wir wissen, dass Harry Kane sich auch gerne schon seit längerem den Ball tief bei den Bayern abholt. Aber Chabot hat irgendwie die Aufgabe bekommen, nimm den doch mal so eng du kannst. Und der ist ihm dann ein bisschen in den eigenen Strafraum quasi gefolgt. Vielleicht eine sehr interessante Beobachtung. Dennis Undorf hat, glaube ich, auch so eine kleine Challenge mit auf den Weg gegeben bekommen. Sollte sich da intensiv um Kimmich zum Beispiel kümmern. Und es ist, ja, also ich sag mal, Kane hat jetzt nicht getroffen, aber so grundsätzlich konnte man ihn auch nicht komplett ausschalten und Kimmich ja auch nicht, die haben ja beide ganz gut gewirbelt.
Also dieses Mann gegen Mann über den ganzen Platz wollte der VfB halt einfach den Bayern so ein bisschen nachmachen. Die Bayern können das natürlich wesentlich besser. Ich hätte gerne mal Bilder aus dem Mannschaftsbus gesehen, ob Chabot da auch noch neben Kane saß, weil man ihm gesagt hat immer, du musst dem hinterherlaufen, bis er im Bus sitzt. So, das war ja früher immer so ein Kreisligaspruch. Aber
ja, hab ich auch gehört.
Ja, die Bayern eben einfach mit unfassbarer Qualität. Kane tatsächlich auch noch nicht getroffen und trotzdem schenken die dem VfB 5 Dinger ein. Mann des Tages beim VfB Fabian Bredlow. Ansonsten waren sie auffällig anfällig über die Mitte, fand ich, obwohl sie da jetzt irgendwie mit Prömel auch irgendwie nochmal so eine neue Figur haben. Aber ich würde das überhaupt nicht bewerten wollen, weil wie gesagt, Spiele beim FC Bayern am ersten Spieltag, die kannst du einfach ad acta legen und für den VfB fängt die Saison dann am kommenden Freitag an gegen Köln zu Hause.
Ja, es ist auch, glaube ich, Maxi, nur um das noch einmal kurz, ja, Bayern ist mega eklig, gegen die zu spielen, weil die auch die ganze Zeit so wirklich so eine Heavy Rotation haben in ihrer Grundstruktur. Also dann wird von außen nach innen gezogen, dann geht es horizontal, vertikal. Auch da gibt es eine Dreier-Vierer-Rotation auf den Positionen. Das ist ziemlich eklig zu verteidigen. Und selbst beim Hingucken ist mir so ein bisschen schwindelig geworden, als ich zum Beispiel versucht habe, den Conny Leimer irgendwie mitzuverfolgen mit meinen Augen. Stelle ich mir absolut eklig vor, dagegen zu spielen. Und dementsprechend haben es die Stuttgarter, finde ich, eigentlich zumindest mal Minimum über eine Halbzeit relativ gut gemacht gegen diese übermächtigen Bayern.
Die Bayern als nächstes im DFB-Pokal am Mittwoch beim VfL Osnabrück. Zweitligist, live im Ersten übrigens zu sehen.
Ach, guck an.
Mal gucken, was da so geht. Wir blicken dann auf das andere Team, das auch im DFB-Pokal antreten muss am Dienstag. Borussia Dortmund muss ja auch noch die Erstrundenpartie bestreiten. Hat jetzt aber erstmal das Bundesligaspiel gegen Hamburg hinter sich. Total verdienter 2:0 Sieg des BVB. Du warst im Stadion ja mit dabei.
Ja.
Vor allem in der ersten Halbzeit ein toller BVB. Der HSV, glaube ich, kein einziger Torschuss in ersten 45 Minuten, der BVB direkt wieder zu Null, ne, die beste Defensive der vergangenen Saison, trotz einer Defensive, die jetzt ja auch noch gar nicht fertig ist, ne, Schlotterbeck nach wie vor noch nicht mit dabei, ein Benze Baini war ja nicht dabei, Svensson spielte auf links in der Dreierkette.
Ja. Fand ich auch überraschend, weil eigentlich hatten da ja mich auch so ein bisschen inkludiert, hatten ja alle Riasson da erwartet, dass er damit auffüllt, quasi dann auf der anderen Seite. Aber quasi der Musterschüler von Kovac hat es dann links in der Dreierkette aufgefüllt und ich finde, er hat das auch sehr ordentlich gemacht, ist ja sowieso, und das ist jetzt kein vergiftetes Lob oder so, ist ein sehr fleißiger Fußballspieler, der das absolut gut gemacht hat da in der Dreierkette, hat mir sehr gut gefallen.
Und trotz dieses Auftaktsieges von Borussia Dortmund gibt es natürlich eine Sache, die alles überstrahlt und das ist eben die Verletzung von Konstantelias, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, hat das 2:0 ja selbst gemacht und musste dann in der 54. Minute verletzt raus und es war allen relativ schnell klar, da ist was Schlimmes im Knie passiert und die Diagnose kam dann auch, es ist ein Kreuzbandriss und es ist super bitter, der wird dem BVB sehr lange fehlen.
Ja, auch nicht nur fehlen im Sinne von auf Zeitbezug, sondern er wird auch dem BVB fehlen, weil er auch wirklich schon in den Minuten, die er auf dem Platz war, angedeutet hat, was der dem BVB geben kann. Und ich war ja im Stadion und schon zu Beginn des Spiels, als diese beiden griechischen Neuzugänge da losgelegt haben im offensiven Mittelfeld, dachte ich so, boah, cool, das ist richtig, richtig schön anzusehen, weil diese beiden, also Karezas und Konstantelias, dafür gesorgt haben, dass es so ein bisschen wilder in der Grundformation in Anführungszeichen beim BVB aussah. Also kurze Rückblende, letzte Saison BVB, alles immer sehr statisch. So, die Spieler waren oft so in ihren, ich sag mal, Positionsfeldern unterwegs. Aber diese beiden haben im offensiven Mittelfeld gegen den HSV richtig gewirbelt. Auch mal die Seiten getauscht, mal eine Seite überladen, indem beide zum Beispiel auf links unterwegs waren. Also es war sehr erfrischend zu sehen, hat auch dem Spiel des BVB sehr gut getan. Und in der Halbzeitpause ist ja dann auch quasi griechisch getanzt worden in Dortmund. Und man hat so eine richtig eine Euphorie gespürt und als er dann aber verletzt zu Boden gegangen ist und klar war, das muss was Schweres sein, da hatte ich dann auch das Gefühl, irgendwie ist da gerade im ganzen Stadion der Stecker gezogen worden und das war ein richtiger Schock, nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf dem Platz hatte ich so den Eindruck, weil der BVB sich danach auch erstmal so ein bisschen schütteln musste, ist ja dann auch Sabitzer für Konstantelias eingewechselt worden, war jetzt so eine Ein- und Auswechslung habe ich jetzt nicht so ganz geschnallt. Also hätte ja, Kovac hätte ja auch ein Inacio zum Beispiel bringen können, hat er ja erst später getan. Aber gut, letztendlich hat dann die Verletzung dafür gesorgt, dass so ein bisschen der Schwung aus dem BVB-Spiel gekommen ist und auch aus dem Stadion heraus. Hatte ich so ein Gefühl, als ich da auf der Pressetribüne saß.
Das ist natürlich der Worst Case, der jetzt passiert ist, weil ja. Auf diese beiden Griechen haben wir ja auch oder haben ja auch die Fans ganz viel Hoffnung draufgeladen. Ja. Und auch wie Karezas das 1:0 durch Guirassy vorbereitet, das war ja
sehr
auch
schön, ja.
Unfassbar gut rausgezockt. Da hat man gesehen, okay, das ist also der neue BVB, das kann ja eine richtig tolle Saison werden und jetzt bricht dir da ein Pfeiler direkt schon von weg und du musst improvisieren und da stellt sich jetzt die Frage, Transferfenster ist noch geöffnet, müssen die Dortmunder dann auch reagieren? Also Ole Boog, dem Sportchef, ist ja zuzutrauen, dass er jetzt irgendwie noch eine schnelle Lösung in der Hinterhand hat, das hatte er ja als El Mala nicht geklappt hat auch.
Mhm.
Sie haben ein paar Alternativen, Chukwuemeka wäre ja auch einer, der so da in der Rolle spielen könnte. Wie würdest du das sehen? Also müssen sie da jetzt nochmal aktiv werden oder müssen sie auf das vertrauen, was sie haben?
Also ich würde mir schon wünschen, dass sie nochmal aktiv werden, auch mit der Handschrift von Ole Boog, der, ja, finde ich, diese beiden Griechen, die er geholt hat, haben mir offensichtlich, sonst hätte ich gerade nicht so lange darüber geschnackt, sehr gut gefallen haben. Ich fände es schon noch interessant zu sehen, was er noch für eine Alternative irgendwie in seiner Excel-Tabelle liegen hat. Ich finde es halt deswegen auch bitter klar menschlich, aber auch, weil die ja eine Menge Geld für den bezahlt haben. Und der hat jetzt 50 Minuten gespielt und die haben halt für die gespielten 2 Minuten eigentlich so 1 Million auf den Tisch gelegt. Also ich würde mir wünschen, sie holen noch wen. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Siehst du den BVB da?
Ja. Ich hoffe, dass sie noch jemanden holen, weil es ist ja wie, du kaufst dir einen neuen Tisch und setzt dich zum ersten Mal dran und ihr bricht ein Bein weg. Klar, der funktioniert vielleicht auch mit 3 Beinen. Du kannst ja immer irgendwie auch ein paar Bücher drunter legen oder so. Aber das ist ja jetzt wirklich eine so lange Ausfallzeit. Du brauchst irgendwie da nochmal dieses Profil, was er mitbringt. Also das hat ja kein anderer so en detail, sondern wir haben viele andere Qualitäten jetzt da so mit im Kader. Ich weiß nicht, vielleicht hat Niko Kovac aber auch eine ganz andere Idee. Das Mittelfeld ist ja sowieso hochspannend. Ein Fährmann hat ja jetzt auch noch nicht von Beginn an gespielt.
Ja, stimmt.
Da haben wir ja gedacht, Fährmann und Metscher sind so das neue Mittelfeld-Duo, aber es war ja jetzt ein Metscher mit Bellingham, der auch gar nicht so schlecht gespielt hat, auch viele Ballkontakte hatte. Ich weiß nicht, wie hast du ihn gesehen? Also ich glaube, er hat geschnallt, dass die Luft ein bisschen dünner wird für ihn.
Ja, ich glaube auch. Ich fand ihn jetzt nicht raketenschlecht oder so.
Ja, aber auch da ist natürlich irgendwie, der BVB hat viele Pflichtspiele, wahrscheinlich werden wir einen Fährmann irgendwann auch mal in der Startelf sehen. Inacio hast du angesprochen, auch ganz bitter, rote Karte nach wie viel? Nach 3 Minuten, nachdem er eingewechselt wurde?
Ja, ging schnell auf jeden Fall.
Und dann war es auch eine Szene, die dann die Zuschauer im Stadion nicht gesehen haben, aber am Fernsehen hat man es gesehen, er geht dann in diesen Kabinengang rein, in die Kabine nach seiner roten Karte, ist natürlich total wütend und enttäuscht und will eine Wasserflasche vor Wut an die Wand werfen, trifft diese Wand erstmal nicht, erst im zweiten Versuch und dann wirft er diese Flasche an das BVB-Logo. Da gibt es natürlich ein Raunen, oh, wie kann er das nur machen? Da muss man ein bisschen Verständnis haben, glaube ich, für den Frust des Spielers. Das ist total bitter. Aber es gibt natürlich so Ehrenkodexe. Ihr betretet keine Wappen und werft schon gar keine Wasserflaschen gegen die Wappen.
Ja, kann ich verstehen. Ich musste nur so ein bisschen schmunzeln, weil er so erst im zweiten Anlauf es geschafft hat, dieses riesige Logo da an der Wand zu treffen mit der Wasserflasche. Also okay, es war wirklich ein gebrauchter Tag für ihn.
Gut, dass er kein Handballer geworden ist.
Ja, genau.
Ja, im Pokal darf er wieder ran. Wir haben schon gesagt, der BVB am Dienstag gegen den Hamburg-Eimsbütteler Ballspielclub aus der 5. Liga. Und dann geht's.
Dann wird auch in Hamburg gespielt, ne?
Ja.
Also im Volksparkstadion.
Ja. Und nächstes Bundesligaspiel ist gegen Hoffenheim. Und vielleicht noch ein Satz zum HSV. Du kannst den Auftakt in die Saison in Dortmund kannst du verlieren.
Ja.
Mit ein bisschen mehr Gegenwehr in der ersten Halbzeit wäre schön gewesen. Aber jetzt kommt der Fabio Vieira auch wieder, das ist jetzt fix.
Schon offiziell.
Also er ist jetzt schon in Hamburg gelandet, das passiert ja alles so in den Minuten, in denen wir hier sprechen, so richtig offiziell ist es glaube ich noch nicht, aber das ist glaube ich sehr nah dran und der wird ihnen wieder richtig gut tun. Dann holen sie noch einen anderen Spieler, den Marokkaner Zakaria El Ouadi, der kommt für die rechte Seite, also sie tun da schon noch so ein bisschen was und ich glaube der HSV wird dann im ersten Heimspiel am Sonntag gegen Mainz so richtig in der Saison ankommen.
Ja, freuen wir uns drauf.
Bereits in der Saison drin ist RB Leipzig, 3:0 gewonnen gegen Borussia Mönchengladbach. Erstmal Kompliment für eine riesengroße, tolle Choreografie im Stadion zum 70. Geburtstag des Zentralstadions. Alle Tribünen mit einbezogen, fand ich schon irgendwie krass.
Ja, warst du mal in einem Stadion, zufällig?
In Leipzig?
Ja.
In dem neuen war ich noch nie. Ich war mal früher in diesem ganz alten
Echt?
Zentralstadion, wo mal teilweise 100.000 Leute reinpassten, krass. Aber das waren nur so Holzbänke. In dem neuen war ich noch nicht.
In dem neuen ich habe da mal eine Stadionführung gemacht, einfach weil ich neugierig war, weil sonst komme ich da beruflich jetzt eher nicht so oft hin. Ich finde, es ist wirklich ein schönes Stadion, muss ich sagen. Also es ist auch so architektonisch, wenn ich diesen kleinen Ausflug wagen darf, Tobi, sehr anregend ist so das Dach und so gestaltet. Also ich mag das irgendwie von der Optik her.
Ja, und wie gesagt, diese Choreo, ich finde sowieso Choreos, die dann durchs ganze Stadion gehen, wenn dann auch eine Kamera so in der Mitte einmal so rumschwenkt, so, das hat schon irgendwie Bock gemacht und dann ein Spiel, das auch unterhaltsam war gegen Gladbacher, die sich schon ein bisschen aktiver und mutiger präsentiert haben als in der vergangenen Saison, aber das war ja auch das Mindeste, was alle verlangt haben. Aber am Ende des Tages gewinnt Leipzig das Spiel, weil manchmal passieren im Fußball auch keine unerwarteten Dinge und es gewinnt die Mannschaft, die einfach die besseren Fußballer hat. Ja. Soll es manchmal geben.
Ja, das soll so eine Gesetzgebung sein. Ich finde ja 3 Zahlen ganz interessant zu diesem Spiel. XG-Wert, ne, also wie qualitativ hochwertig sind die Chancen gewesen, die sich die jeweiligen Mannschaften erspielt haben. Leipzig hatte da 4, also sie hätten 4 Tore quasi machen können und Borussia Mönchengladbach kommt auf 1,0. Plus die dritte Zahl ist, dass Moritz Nikolas, der Keeper der Gladbacher, 8 Schüsse abwehren musste. Das heißt, er hatte auch wirklich einen arbeitsreichen Tag und muss einer der besten Gladbacher an diesem Tag gewesen sein gegen Leipzig.
Die Tore durch Baku, das 2:0, ein wunderschönes Tor von Nusa, eines der schönsten Tore des Wochenendes, wie ich finde. Und das 3:0, dann, das müssen wir sagen, ausgerechnet Rocco Reitz, der ehemalige Gladbacher, in seinem ersten Spiel, in seinem ersten Bundesligaspiel für seinen neuen Club gegen seinen alten Club. Natürlich erst kein Jubel, die üblichen Gesten, dann doch noch so eine Freudengrimasse irgendwie. Er war, glaube ich, von seinen Gefühlen ein bisschen überwältigt, hat danach dann aber Folgendes gesagt.
Ja, ich denke, vor allem jetzt im ersten Spiel dann gegen den Gegner die Emotionen zu kontrollieren, war sehr schwer. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen.
Ja, also wenn man so auf Social Media unterwegs war, auf dem Profil von Rocco Reitz, dann fanden das nicht alle Gladbacher ganz so toll.
Dass er dann nochmal so die Zunge auch so ausgestreckt hat.
Und viele waren da so, wir sehen uns wieder dann nächstes Jahr. Ich persönlich.
Aber ehrlicherweise, ich meine, beim Abschied haben sie es eben auch echt, also sie haben ihn ja jetzt nicht umarmend verabschiedet, sondern da war ja auch schon ganz schön krasser Gegenwind für Rocco Reitz und dann hast du vielleicht auch nicht nur irgendwie Liebe übrig dann für deinen Ex-Club. Also du hast ihm angemerkt, das ist total überwältigend für ihn.
Ja, das
und auch super undankbar im ersten Spiel dann auch noch gegen Gladbach zu spielen und dann auch noch zu treffen. Jetzt hat er erstmal Ruhe mit dem Thema. Eineinhalb Serie bis zum Rückspiel.
Ja.
Bei den Leipzigern, Nkunku, noch nicht in der Startelf eingewechselt worden, hat das 3:0 vorbereitet. Da kommt vielleicht dann auch noch ein bisschen was. Sie holen jetzt auch noch ein paar neue Spieler. Da ist ja jetzt sowieso gerade noch sehr viel Bewegung drin bei vielen Teams. Der nächste Gegner für Leipzig ist Werder Bremen und Gladbach spielt dann am kommenden Wochenende zu Hause gegen Elversberg. Tim Kleindienst müssen wir auch noch erwähnen. Große Hoffnung gehabt, ein Torschuss. Und ich glaube, die wenigsten Ballkontakte von allen. Also der braucht vielleicht noch ein bisschen, um wieder reinzukommen.
Ich glaube, wir sprechen gleich noch über große Hoffnungen in der Mittelstürmerposition, die noch nicht ganz so angekommen sind.
Gibt es da noch andere?
Ja, sage ich dir gleich.
Okay, wir machen mal erstmal weiter mit dem nächsten Spiel. Und zwar mit dem Traumstart für den Bundesliga-Neuling, die SV Elversberg. Nochmal ein für alle Mal zum Mitschreiben. Wir kauen das ja hier seit Jahren schon durch. Aber viele haben in der zweiten Liga vielleicht nicht richtig hingehört. Es ist die Sportvereinigung Elversberg. Gewinnt gegen Leverkusen zu Hause mit 3:2. Und da muss man natürlich sagen, das war natürlich auch ein Start wie gemalt. Ne? Das 1:0 bereits nach 8 Minuten durch Petkov und das 2:0 direkt eine Minute danach. Das 3:0 25 Sekunden nach Beginn der zweiten Halbzeit. Und da spielt er natürlich total in die Euphoriekarten. Also dann ist ja fast schon nicht mehr zu verhindern, dass du so ein Spiel gewinnst.
Boah, das war auch so geil, als ich im Auto nach Dortmund gefahren bin, habe ich natürlich Radio gehört und auch die Bundesliga-Konferenz. Beziehungsweise auch die unterschiedlichen Einblendungen dann. Und da war der Reporter in Elversberg quasi noch am Nachschildern, das 1:0, das gerade erst vor wenigen Sekunden gefallen war. Und dann war er so, jetzt ist das nächste direkt drin, Tor! Das war so ein krasser Moment, das mitzuerleben. Und deswegen liebe ich auch im Übrigen Radio, weil es gibt kein Medium, das so geile Momente schneller transportieren kann. Und ja, ich fand es ein wahnsinniges Spiel von Elversberg. Und erstmal wahnsinniges Setting da. Die laufen ja so eine Baustellen-Einfahrt runter ins Stadion und kommen aus so einer Containerlandschaft. Ich habe mir das eben nochmal angeguckt. Da sind nämlich die Umkleiden.
Ja, das alles sieht aus wie so ein Hinterhof von so einem Baumarkt. Dass du denkst, da vorne kann ich mir jetzt noch ein bisschen Schotter mitnehmen. Und Leverkusen hat so ein paar Warm-up-Übungen auch
vor so ein paar Containern gemacht.
Also es sieht tatsächlich wild aus.
Ja.
Du kannst übrigens in Elversberg, wenn du kein Ticket kriegst, 9000 Leute passen, glaube ich, aktuell rein.
Ja.
Und es gibt oberhalb von einem Stadion gibt's so eine Tankstelle.
Ja.
Wenn du dir da sehr viel Zeit lässt beim Tanken, kannst du von da auch in das Stadion reingucken. Ist nicht ganz günstig, das Tanken.
Ja.
Auf die Dauer ist das Ticket wahrscheinlich günstiger. Aber falls ihr mal dort seid in Elversberg.
Kann jemand mal ausrechnen.
Wir wollen jetzt hier nicht immer länger auf diesen Klischees rumreiten, dass das halt so ein kleines Dorf ist. Man muss einfach mal den Hut ziehen vor dieser Leistung. Sehr mutig, sehr selbstbewusst, sehr intensiv. Das werden sie natürlich nicht in allen 34 Spielen so durchziehen können. Und man hat auch gemerkt, hinten, also in der Defensive, da müssen sie wahrscheinlich schon noch ein bisschen was drauflegen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch eher so, das Prunkstück der Elversberger ist eben die Offensive, weil sie da ganz viele, auch typisch Elversberg, aber sie haben halt ganz viele junge Talente sich als Leihspieler geholt oder auch verpflichtet, wie man das auch bei Kempel jetzt gesehen hat, für 6 Millionen. Und wenn man die halt mal durchgeht, also du hast Onyeka, Kempel, du hast einen Keidel, der ja eigentlich ein Rechtsverteidiger ist, aber irgendwie unter Vincent Wagner jetzt umgeschult worden ist, dass er jetzt auf einmal einen tollen Sechser gibt. Du hast einen Krattenmacher und du hast Futkoy und du hast auch noch Davich. Das sind alles so mega große Talente, die alle noch total jung sind. Und wenn, ich sag mal, nur einer oder vielleicht auch zwei von denen so eine Breakout-Season haben, dann hast du halt da vorne echt einen richtig fettes Fund. Also dann kannst du da vorne richtig was mit denen anfangen. Und klar, defensiv ist das jetzt nicht das, was die Offensive hat von den Elversbergern. Aber so allein, dass die offensiv so tolle Spieler haben, finde ich, lässt mich total gespannt auf die nächsten Spiele von ihnen blicken. Mhm. Und auch bin ich sehr gespannt darauf, wie sie dann performen, wenn es dann halt mal auswärts geht in die richtig großen Kisten der Bundesliga.
Ja, wenn dann auch Erfahrung irgendwann mal auch eine Rolle spielen sollte im Umgang mit Atmosphäre, mit Stimmung und so weiter. Ja. Denn jetzt in der Startelf, 10 von den 11 Spielern in der Startelf standen zum ersten Mal in ihrem Leben in einer Bundesliga-Startelf. Also das muss man natürlich dann jetzt auch erstmal reinwachsen in diese Rollen. Und sie haben auch einen super sympathischen Trainer, Vincent Wagner, oder wie die Franzosen sagen, Vincent Wagner. Und unser Reporter Peter Gentes hat mit dem Trainer der Elversberger nach dem Spiel mal gesprochen.
Sie haben den Aufstieg als Mondlandung und den Klassenerhalt als Marsmission bezeichnet. Wie groß war heute dieser erste Schritt?
Naja, wir sind zumindest abgehoben und nicht in die Luft geflogen, so würde ich es mal sagen. Also der Weg ist noch sehr, sehr weit. Man hat auch gesehen, wie schwer er wird in der letzten Viertelstunde. Und das war sogar zu Hause mit unseren Fans im Rücken. Und da haben wir uns trotzdem brutal schwer getan, was auch völlig okay ist gegen Bayer Leverkusen. Der Weg ist sehr, sehr weit, aber zumindest, wie gesagt, sind wir bei der Landung nicht direkt, beim Start nicht direkt in die Luft geflogen.
Hand auf Herz, das war doch heute eine Hammerleistung.
Es war eine gute Leistung, bis eine sehr gute Leistung in vielen Phasen. Aber in den Phasen, wo es die halt nicht war, hat man halt gesehen, dass es direkt lichterloh brennt und auch bestraft wird. In den meisten Fällen plus, muss man sagen, ein XG von 1,3 zu 2,1 und gewinnt das Spiel. Ich glaube, gab es bei mir auch noch nicht so oft. Deswegen, wir hatten auch das nötige Quäntchen Glück. Und der Weg ist so weit. Aber so wie heute muss man auch erstmal spielen. Deswegen da Kompliment an die Truppe.
Ja, sagt, sie haben natürlich auch gewonnen, weil Leverkusen auch erst im Prinzip nur die letzte Viertelstunde auf dem Gaspedal stand.
Ja.
Da haben die hinten raus mit, weiß nicht, 12:0 Torschüssen nochmal versucht, alles möglich zu machen und waren ja auch wirklich dann nochmal nah dran. Aber ansonsten war es eine enttäuschende Leistung, finde ich, von Leverkusen. Vor allem zu Beginn der Halbzeiten körperlich überhaupt nicht da. Nicht bissig, nicht intensiv, da hast du gedacht, die haben gedacht, das ist ja nur Elversberg, also dieser Klassiker.
Ja, es waren ja auch schwere Fehler, also Abwehrfehler auch dabei. Das erklärt dann auch den XG-Wert, den Herr Wagner da erwähnt hatte. Also Tabsoba alleine hat ja da echt nicht gut gestanden, hinten war irgendwie nicht ganz bei der Sache, so machte das zumindest jetzt von außen betrachtet den Eindruck. Ich finde es auch immer total schade bei Leverkusen, dass sie so einen tollen Spieler wie Maser haben und den aber dann auf die rechte Außenbahn packen. Mhm. Auch gegen Elversberg, und er ist dann zwar auch im Spiel immer wieder in die Zentrale gezogen, aber dann hatte halt Vázquez das Problem in Anführungszeichen, dass der 35-Jährige die rechte Seite komplett alleine bespielen musste.
Und er ist nicht der Schnellste.
Er ist nicht mehr der Schnellste, ja.
Und Elversberg hatte Tempo.
Genau, und das war schon ein Problem, und das hat sich dann schon so ein bisschen aufgelöst, als dann Hofmann zum Beispiel reingekommen ist. Da konnte Maser dann endlich wieder auf seine Lieblingsposition, wo ich persönlich ihn auch am allerliebsten sehe, einfach rein in die Zentrale und lass den Jungen machen. Ich finde, Maser gefällt mir persönlich am allerbesten, wenn er neben Alex Garcia, die beiden verstehen sich ja auch total gut, hat Alex Garcia mal in einem Interview gesagt, wenn die da irgendwie einen besonders kurzen Draht zueinander haben und gemeinsam wirbeln können. Und da soll jetzt auch noch was über Rechtsaußen kommen bei Bayer Leverkusen. Also Diaby soll ja in der Pipeline sein als Comebacker und der Bruder von Désiré Doué. Also wenn er nur halb so gut ist wie sein Bruder, der Doué, der jetzt zu Bayer Leverkusen kommen soll, dann wäre das ja auf jeden Fall auch eine Verstärkung. Diaby natürlich so, ja, eher so Rechtsaußen, bisschen offensiver, und Doué ist ein Rechtsverteidiger. Und dann hätte man halt zumindest mal auf rechts zumindest mal die Baustelle zusammengeklöppelt, dass man da den Maser nicht mehr rechts parken muss oder beziehungsweise der Vázquez dann da alleine dafür sorgen muss, dass die ganze Seite zubleibt.
Ich hätte jetzt übrigens eh mit Kwanza gespielt statt Vázquez gegen Elversberg.
Auf der rechten Seite? Ja, hat er ja auch umgestellt.
Weil er doch ein bisschen mehr Tempo hat.
Ja.
Du hast Maser angesprochen, war dann auch an den meisten Torschüssen beteiligt, laufstärkster Leverkusener. Und lustigste Szene von Ibo Maser war ganz am Ende, er hatte irgendwann eine gelbe Karte gesehen und dann nochmal gefoult.
Echt?
Und er hat sich gedacht, oh nein, jetzt fliege ich hier noch vom Platz. Und dann hat er den Schiri so ganz lieb umarmt und hat so den Schiri angefleht. Oh bitte, komm, jetzt schmeiß mich hier nicht runter, ist doch eh gleich vorbei. Das war so eine schön menschliche Szene. Und ich mag den auch total gerne und bin da total bei dir. Also der muss da im Zentrum spielen, weil auf außen ist er einfach verschenkt. Und Maser wird in dieser Saison, glaube ich, noch so viel auch sich weiterentwickeln und so einen Schritt gehen, dass der wahrscheinlich auch bald für andere Mannschaften interessant wird. Und Jonas Hofmann auf einmal auch wieder mit dabei, wo es eigentlich hieß, den brauchen wir nicht mehr. Ein Victor Boniface läuft dann auf einmal da vorne auch wieder mit rum. Ja. Wo du auch gedacht hast, also ich dachte, ihr habt jetzt hier ein bisschen Umbruch gemacht und habt neue Spieler und dann kommen dann doch dann die Alten, die es dann nochmal wieder richten sollen. Naja. Ja,
plus Andrich ist ja jetzt auch wieder in der Verlosung. Das hast du eben mir schon, also wie heißt das, vor der Aufzeichnung, off the record, erzählt, da war ich so, was? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Aber da gab es einen Übersetzungsfehler oder?
Ja, es hieß ja erst irgendwie, Andrich wurde gesagt, du spielst ja keine Rolle mehr.
Ja.
Und er hat ja auch nicht gespielt. Aber es ist natürlich aufgrund der Sprachbarriere mit dem neuen Trainer Carlos Martinez irgendwie nicht ganz so einfach. Der hat auch gesagt, habe ich mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Also man hat ja auch gesehen, ich glaube schon, dass sie Robert Andrich noch gebrauchen können, weil sie brauchen im Mittelfeld einen, der mal ein bisschen mehr zupackt und vielleicht noch ein bisschen mehr abräumt und auch als Anführer auch dann nochmal auf dem Platz steht. Und einfach so da auf Andrich jetzt zu verzichten, halte ich auch für einen Fehler.
Ja, wobei er ja die letzte Saison auch ganz viel in der Innenverteidigung bei Leverkusen unterwegs war. Ne?
Ich meine, er hat natürlich nicht mehr das allergrößte Tempo.
Das stimmt.
Aber
also über rechter Verteidiger sollte er nicht spielen.
Nee. Also das war ein misslungener Start für Leverkusen. Am Samstag geht es dann zu Hause gegen Union Berlin. Apropos Union Berlin, großes Spektakel beim 3:3 gegen Frankfurt. Union ganz früh in Führung. Frankfurt dreht dann das Spiel durch einen Dreierpack von Ebnu Talib. Und dann holt Union in den letzten 10 Minuten noch das 3:3. Also Spektakel, dass Frankfurt das kann, das wissen wir. Und Union auf einmal auch. Also da haben sie nicht zu viel versprochen, als sie gesagt haben, wir wollen in ab sofort auch mal attraktiver und offensiver spielen.
Ja, stimmt. Hat mich auch so überrascht. Und das war ja dann auch eine tolle Dramatik aus Sicht von Union Berlin, weil sie dann auch eben so spät noch getroffen haben. Ne? 90+2, da ist die alte Försterei einmal abgehoben. Also eben haben wir was vom Mondlandung gehört und da ist auch eine Rakete einmal in die Luft gegangen in Berlin.
Und besonderer Tag für Leopold Querfeld, der erst ein Gegentor verschuldet und vorher auch noch eins selber macht. Und dieses 3:3 mit durch Skarke, mit der Hacke in dem Gewühl hat aber auch offenbart, welche Probleme Frankfurt hat.
Ja.
Also klar, das sieht super aus, wenn du vorne jemanden hast, der einen Dreierpack macht. Das sieht super aus, dass Atubolu jetzt hinten drin steht, der auch ein paar tolle Paraden hatte. Aber das ein guter Torwart und ein neuer Torwart reicht natürlich nicht für eine stabile Defensive. Wir haben in der Viererkette gespielt, wo Robin Koch der Einzige war, der jemals schon mal in seinem Leben in der Bundesliga-Startelf stand. Alle anderen drei im Prinzip Neulinge ohne Erfahrung. Und auch gerade so wie das letzte Tor dann fällt, da hast du gesehen, da stimmt überhaupt noch nicht so richtig die Zuteilung, beziehungsweise da ist keine Schärfe drin, da fehlt der Biss. Also da hat Frankfurt auf jeden Fall noch eine Baustelle zu beackern, was die Defensive angeht. Die Frage ist nur, wer setzt sich den Helm auf und macht es? Weil Markus Krösche wird groß diskutiert gerade, ob das noch weitergeht mit Markus Krösche und Eintracht Frankfurt. Am Mittwoch ist Aufsichtsratssitzung. Es gibt Gerüchte, die sagen, man wird sich trennen von Krösche. Andere sagen wiederum, na, bis zum Winter wird es schon noch dauern. Aber das ist schon jetzt ein riesengroßes Thema.
Ja, finde ich auch. Ist undankbar zu so einem Saisonstart. Also wir gehen ja jetzt gerade rein ins neue Bundesliga-Jahr. Finde ich auch ein großes und spannendes Thema. Und vielleicht kriegen sie es ja halbwegs gut in Frankfurt moderiert. Schauen wir mal. Wir werden da auf jeden Fall dranbleiben.
Ja, wir beobachten das ganz genau. Es gibt wohl einen kleinen Disput zwischen Krösche und dem neuen Trainer Adi Hütter. Adi Hütter hat wohl verlangt, dass er mehr gestandene Spieler bekommt. Und Krösche, wir kennen ihn ja, ist ja eher einer, der holt dann entwicklungsfähige Spieler, die er weiterverkaufen kann für viel Geld. Und wenn man mal auf die Bilanzen guckt, seit 2021, seitdem Krösche bei Frankfurt angefangen hat, hat er 531 Millionen Euro durch Spielerverkäufe generiert. Das ist jetzt schon nicht so wenig, aber du musst natürlich auch irgendwann mal welche holen, die dich sportlich dann auch stabil halten. Du kannst jetzt nicht direkt wieder mit einer Gegentorflut anfangen. Also da wird er vielleicht doch noch was machen müssen bis zum Deadline-Day. Aber wenn er sagt, wenn ich hier eh bald weg bin, dann kauft er doch selber irgendwelche Leute. Also großes Chaos gerade in Frankfurt, wie ich finde.
Und defensiv ist ja schon länger eine Problematik bei Eintracht Frankfurt, dass sie da schon das ein oder andere Problem haben. Also offensiv gefallen sie mir diese Saison eigentlich ganz gut, wenn man da so auf den Aufstellungsbogen guckt. Aber defensiv, wie gesagt, haben sie schon jetzt nicht seit Spieltag 1 in der Saison 26-27 Probleme, sondern ich erinnere mich daran, dass wir das auch schon länger hier im Bundesliga-Update thematisieren und das auch schon länger unter den Eintracht-Fans ein Thema ist, dass da nicht alles ganz so rund läuft.
Ja, also es bleibt wird eine spannende Woche in Frankfurt, und in Köln wird es eine Woche, in der man durchatmet und sich denkt, ach, Gott sei Dank hat er getroffen direkt im ersten Spiel. Köln besiegt Hoffenheim mit 3-2, die Hoffenheimer Führung erstmal, und dann gleich Zeit El Mala aus. Na, Gott sei Dank trifft er wenigstens.
Nummer 10.
Es wurde so viel aufgeladen auf seine Schultern. Nach dem Ausgleich dann aber wieder die Führung für Hoffenheim, und dann kam ein anderer ins Rampenlicht beim FC, und zwar Thijs Dalinga, Mittelstürmer, 26 Jahre alt, ausgeliehen vom FC Bologna, ein Länderspiel für Holland irgendwann mal gemacht, wurde eingewechselt und hat mit seinem Doppelpack das Spiel gedreht, und schon hat man einen neuen Helden in Köln.
Ja, so schnell geht das dann. Ja. Ne? Hast du den Torjubel von El Mala gesehen?
Ja, Anspielung auf den Jubel von Basketballstar Dennis Schröder.
Ja, ich kann es jetzt gar nicht aus dem Kopf nachmachen, aber irgendwie haben sie sich vorher, ist ja Basketball in Köln gespielt worden, die Frauen, die deutsche Frauennationalmannschaft und die Männer, und Said El Mala war auch da. Die Frauen haben getestet und die Männer ein WM-Quali-Spiel gehabt, und da haben sie sich getroffen, Trikots ausgetauscht, und dann hat Zeit El Mala gesagt, du, wenn ich treffe, dann mach ich deinen Jubel. Und dann war Schröder so, ja, mach mal. Und dann trifft er halt direkt am Wochenende.
Ich glaube, das ist der Freeze-Jubel. Also so Ice in my veins. Also Eis in meinen Venen. Guck mal,
wie
Eis
spritzt.
Ja, ich hoffe, dass es so nur Eis ist. Also, aber er ist ja Sportler. Er wird schon drauf achten. Wobei, er hat gesagt, er hatte schnell Krämpfe. Also
vielleicht auch Magnesium.
Auf jeden Fall wird er gefeiert. Die neue Nummer 10 beim 1. FC Köln wurde natürlich auch darauf angesprochen, wie ist das jetzt mit dem neuen Vertrag und mit der neuen Nummer und mit diesem neuen Druck. Und das hat Zeit El Mala nach dem Spiel gesagt.
Ja, eigentlich gleich wie letztes Jahr. Ich versuche da gar keinen Druck zu machen. Das ist natürlich eine andere Nummer jetzt, die ein bisschen höher hier ist in dem Verein, in der Stadt. Aber ich trage mich stolz, und ich glaube, wenn man mich spielen sehen hat, hat man gemerkt, dass ich alles gegeben habe. Ich habe, glaube ich, in der 65. wieder Krämpfe bekommen. Ja, ich habe alles auf den Platz gelassen. Ich wollte den Jungs unbedingt helfen und die 3 Punkte mit nach Hause nehmen.
Also demnächst Magnesium in seinen Venen, ja, hoffentlich,
ja,
am besten.
Ja.
Hoffenheim ein bisschen enttäuscht, also war ja auch nicht so ganz klar im Vergleich zum letzten Jahr, wie stark sind sie. Sie haben natürlich jetzt auch ein knallhartes Auftaktprogramm, als nächstes spielen sie gegen Dortmund und Stuttgart. Das heißt, es kann sein, dass Hoffenheim nach 3 Spielen mit 0 Punkten da steht.
Ja, kann sein, wäre eine Überraschung ist das richtige Wort, was ich jetzt aus meinem Mund hinaus posaune. Wäre eine Überraschung.
Ich weiß, was du gemeint hast.
Ja, danke. So lange kennen wir uns schon.
So, ja, seit Freitag.
Genau.
So richtig überraschend war das 4-1 von Freiburg gegen Bremen am Sonntag nicht. Also da hat man nochmal ganz klar gesehen, welche Mannschaft in Europa spielt und welche vielleicht dann doch eher gegen den Abstieg.
Ja.
Ich meine, für die Bremer kam die große Hiobsbotschaft schon vor dem Spiel. Jens Day fällt da nämlich mehrere Monate mit Muskelverletzung aus. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Großes Hoffen und Bangen, bleibt die Bremer Lebensversicherung? Und dann war klar, ja, er bleibt, und dann verletzt er sich. Also werden sie sich jetzt sagen, oh, warum haben wir ihn nicht vorhin aber auch verkauft? Nein, das ist natürlich wirklich super tragisch.
Nee.
Und wir wünschen an dieser Stelle natürlich auch da gute Besserung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sowas schon auch erstmal schockt ein bisschen.
Ja, es war ein Ultraschock, glaube ich.
Also wir haben es ja bei Dortmund auch gehabt.
Das ist mega Schock, weil, du hast schon erwähnt, das ist ja nicht irgendein Spieler, sondern eigentlich der, finde ich, wichtigste Spieler bei Werder Bremen. Hat die letzten 2 Jahre, ich glaube, die meisten Tore für die Bremer, die meisten Scorer gesammelt. Also schon eine wichtige Personalie. Ich glaube schon, dass man jetzt nochmal versuchen muss, in dem Transferfenster, was jetzt noch da ist, tätig zu werden. Und man kann jetzt eigentlich nur hoffen, oder ich bin sehr gespannt darauf, wie zum Beispiel ein Clemens Fritzer jetzt vorgehen wird. Denn eigentlich muss man sich ja vielleicht schon so eine kleine Alternative zur Seite legen für den Fall der Fälle, dass Stay dann doch geht oder gehen sollte.
Ja, jetzt geht er erstmal nicht.
Genau, jetzt geht er erstmal nicht. Aber vielleicht hat man ja sich so eine kleine Alternative auf die Seite gelegt und kann da jetzt wieder drauf zurückgreifen.
Juri Reger von Ajax Amsterdam. Ach, du wolltest auch gerade droppen den Namen.
Nee, ich wollte was anderes sagen.
Ach so.
Ich habe hier mich in so einem Scouting-Tool so einfach mal den Namen Jens Day angegeben und geguckt, was für Spieler denn da herauskommen, die ein ähnliches Profil haben wie er.
Mhm. Solche Tools gibt's?
Ja, sowas gibt es im Internet.
Ach so.
Das kann man einfach googeln. Kann ich dir gleich mal zeigen, wie das funktioniert, dieses Internet.
Ja, druck mir mal den Link auf.
Nee, aber das kann man halt da so eingeben. Ich habe da so ein paar Spielernamen gefunden. Die waren aber alle natürlich schon weg. Irgendwo ausgeliehen, frisch verpflichtet an den Verein und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es ganz gut, dass du jetzt den Namen quasi am Start hast, den jungen Kollegen von Ajax Amsterdam. Und wenn er kommen sollte, also sie brauchen auf jeden Fall jemanden auf der Position bei Werder Bremen. Ja, sonst wäre blöd.
Ja, es sah wirklich auch teilweise nicht gut aus. Viel Raum zwischen den Ketten bei Werder, also noch echt Nachholbedarf, was die Stabilität angeht, und dann ist es eben auch Freiburg. Ne? Wir gehen es mal schnell durch. 1-0 Suzuki, 2-0 Matanovic, 3-0 Suzuki, 4-0 Suzuki. Also Dreierpack. Und Stahl macht noch das 4-1 für Bremen dann hinten. Bei Freiburg hast du einfach aber auch gemerkt, die sind ja auch schon voll im Saft, voll im Wettbewerbssaft. Ja. Das war schon das vierte Pflichtspiel, der vierte Sieg für die Freiburger. Auch durch die Europapokalqualifikation sind die da einfach schon einen Schritt weiter.
Ja, ich weiß nicht warum, ich habe die Freiburger auch im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf im Pokal gesehen, ne? Und ich bin seitdem irgendwie so ein Fan von dem Kader vom SC Freiburg. Ich finde mich begeistern die auf eine Art und Weise, was einmal am Kader liegt, aber auch noch viel mehr an der Art und Weise, wie sie es halt wieder angehen, mit einer Ruhe, mit einer Struktur. Ich fand auch im Spiel gegen Werder Bremen, sie hatten eine gewisse Geduld in dem Spiel, und das alles begeistert mich auf eine extreme Art und Weise. Ich weiß nicht, ob ich jetzt total euphorisch bin, was den SC Freiburg angeht, aber nach dem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf, wohlgemerkt ein Drittligist, war ich so, die gewinnen den Pokal, dachte ich so. Ich weiß nicht, ob ich da total drüber bin. Ich weiß nicht, wie sehr schätzt du denn die Freiburger ein? Hast du da ein Gefühl zu?
Also ich habe das Gefühl, dass sie so eine Saison spielen wie die letzte. Total unaufgeregt, ja. Weil es ist ja auch nicht schlimm, wenn dann mal irgendwie sie auf einmal nur Neunter sind oder so. Da sagt ja auch keiner was.
Ja.
Mal gucken, wie sie sich in Europa dann jetzt präsentieren, in der Conference League, die Mehrfachbelastung, aber auch das ist ja jetzt nichts Ungewohntes für die Freiburger, und dass sie im Pokal weit kommen können, haben sie auch gezeigt, man wünscht ihnen tatsächlich ja wirklich mal irgendwie so einen Titel, ne? Das haben sie jetzt über so viele Jahre, erst mit Christian Streich, jetzt mit Schuster, der nahtlos daran anknüpft, das ist einfach total gesund alles, und ob es dann wirklich irgendwann mal so für den letzten Punch reicht, für den Pokal, ich meine, dafür gibt es halt noch zu viele andere, die dann auch mal denken, endlich mal jemand anders außer die Bayern, aber wünschen wird man den Freiburgern das
ja,
schon.
Ja klar, in der idealen Welt, DFB-Pokal zum Beispiel ohne einen FC Bayern München dabei, da muss Freiburg dann eigentlich mal so ein Ding holen, verdient hätten sie es auf jeden Fall. Ich bin aber auch vor allem total begeistert von einer Personalie aktuell, das ist Matze Ginter, der ja schon Ende letzte Saison so, ist ja eigentlich ein Innenverteidiger, aber so offensive Akzente gesetzt hatte, indem er auch mal so andribbelt in die gegnerische Hälfte hinein, Schnittstellenpässe auf einmal spielt, auch mal aufs Tor draufschießt, und ich finde jetzt in dieser Saison hat er das für mein Empfinden noch mal so krass intensiviert. Also international hat er ja auch schon gescored. Im Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf hat er ganz oft diese Andribblings gemacht in die Hälfte der Fortuna hinein. Und im Spiel gegen Werder Bremen hat er ja auch mal sich einfach mal so einen Schuss genommen aus, ich glaube, das waren so 25, 26 Meter, so halbrechte Position. Und das finde ich so erfrischend und gut, dass der das macht und dass er da vor allem das jetzt fortführt, was er letzte Saison aufgehört hatte. Und da bleibt bei mir eigentlich nur ein Schluss, dass Jürgen Klopp unbedingt mal nach Freiburg muss und sich da mal ein Spiel live vor Ort ansehen muss. Er war ja dieses erste Spieltagswochenende der Bundesliga.
Er war in Augsburg.
Und er war ja auch in München. Und er hat ja ein paar Spiele und Spieler gesehen. Also ich würde ihm herzlichst empfehlen, auch wenn ihm das total egal sein wird, was ich ihm empfehle, wirklich mal nach Freiburg
weißt
zu fahren.
Weißt du doch gar nicht. Ginter übrigens auch überragender Pass vor dem 2-0 von Matanovic.
Ja, das also kommt noch dazu,
ne,
genau.
Das muss man, wenn man sich das mal auch anguckt, ja klar, warum
so,
nicht?
Woher nimmt er das
und
auf einmal?
Halt, ja, weiß ich nicht, die Erfahrung ist es vielleicht auch ein bisschen. Also dann prognostiziere ich mal, Freiburg gewinnt die Conference League, nachdem sie ja auch schon ein Europapokalfinale verloren haben. Jetzt sind sie dran in der Conference League. Ich glaube, es wird was.
Ja, okay. Nee?
Ja,
doch.
Ja, du guckst so. Ja,
nein.
Also warum nicht?
Ja, da gehe ich mit.
Gut.
Wir sagen, Freiburg holt diese Saison was.
So, wir waren gerade schon in Augsburg, weil Jürgen Klopp eben da war. Schalke auch. Schalke verliert 0-2 vor den Augen vom Bundestrainer.
0-3.
Stimmt. Genau. Das 0-3 habe ich hier gar nicht mehr aufgeschrieben. Weil
war auch ganz spät.
Das war ganz spät.
Da saßst du schon hier auf deinem Stühlchen.
Ja, da waren wir schon bereit für die Sendung. Warum war Jürgen Klopp bei dem Spiel? Die Antwort ist ganz klar, er hat sich, glaube ich, Anton Kader angeguckt und wurde nicht enttäuscht.
Mhm.
Der Augsburger mit den meisten Torschussbeteiligungen, meiste Zweikämpfe, schnellster Spieler, meiste Sprints, bereitet das 1-0 vor, macht das 2-0 selbst. Also Anton Kader werden wir demnächst auch mit dem Adler auf der Brust sehen, denke ich mal.
Der nächste Hot-Take von dir? Oder ist das gar nicht so ein Hot-Take?
Naja, er steht auf jeden Fall auf dieser langen Liste von Jürgen Klopp, denke ich mal. Und wenn er weiter so spielt wie jetzt gegen Schalke beim 3:0 haben die ja gewonnen, dann kommt Jürgen Klopp da nicht mal drum rum.
Ja, okay. I mark your words. Ich habe doch aufgeschnappt, dass Manuel Baum Geburtstag hatte am Spieltag selbst.
Ja.
Und nachdem er seiner Tochter ein Pferd schenkte, nach seinem 100. Pflichtspiel als Trainer, meinst du, sie schenkt ihm jetzt auch wieder ein Pferd?
Das Pferd zurück oder was?
Ja, genau.
Ich will das nicht mehr.
Gibt es dann die Pferderotation?
Ich weiß nicht, ob die sich ständig nur Pferde schenkt.
Ist ein hybrides Pferd, das positionsunabhängig spielen kann.
Keine
mal
Ahnung.
An der Seitenlinie, mal im Stall.
Aber Manuel Baum braucht doch keine Geschenke, der kann sich bestimmt alles selber kaufen.
Du weißt, so ein 3-0
was er haben will.
Ist doch ein Geschenk genug. Oder?
Ja, das reicht auch, glaube ich.
Ja, glaub
für
ich
den 47. Ne, 46 oder 47?
47 ist er, glaube ich.
Ja, geworden. Für den 47. reicht ein 3-0 gegen Schalke auf jeden Fall. Schalke enttäuscht oder? War das jetzt einfach mal herzlich willkommen in der Bundesliga? Also
ich glaube, das ja.
Auffällig war, sie hatten, glaube ich, mehr den Ball, als ihnen lieb war. Das hat Augsburg schon geschickt gemacht.
Mhm.
Schalke, glaube ich, mit fast 60% Ballbesitz. So haben sie in der zweiten Liga ja gar nicht gespielt. Vielleicht war das auch tatsächlich ein bisschen geplant von Augsburg. Komm, lass den Schalkern mal den Ball geben, denn dann wissen die gar nicht mehr, was sie machen sollen. Und ja, Augsburg macht halt Augsburg-Sachen, ne? Und dann auch gerade zu Hause. Das ist eben Bundesliga. Ist auch nochmal ein anderes Tempo. Hast du auch beim 1-0 gesehen, da wirft Karius den Ball ab, will es eigentlich schnell machen.
Ja.
Augsburg dazwischen und dann schalten die Augsburger so schnell um, dass Schalke nicht mehr eingreifen kann. Und da hast du gemerkt, das ist vielleicht dann doch anderes Tempo als noch in der zweiten Liga. Also da muss sich Schalke dann auch noch ein bisschen umgewöhnen.
Ja, Augsburg ist ja jetzt auch nicht irgend so eine Oberliga-Truppe aus, ich hätte fast Buxtehude gesagt, aber möchte jetzt auch nicht Buxtehude so die ganze Zeit in die Pfanne hauen. Augsburg ist ja letzte Saison die Überraschung überhaupt gewesen, auch unter Trainer Manuel Baum. Und dementsprechend.
Nur unter Trainer Manuel Baum.
Ja, das stimmt. Das muss man noch da korrekterweise dazu sagen. Unter Trainer Manuel Baum und unter niemand anderem. Und dementsprechend war es, glaube ich, ein Hallo Bundesliga. Das kann natürlich jetzt ja eklig werden, weil ich glaube, die Schalker spielen die nicht zu Hause jetzt gegen die Bayern.
Ja, exakt. Aber ich. Also das wird, glaube ich, richtig geil.
Das,
also von der Stimmung,
ja,
da
klar.
Werden sich auch die Bayern nochmal umgucken müssen. Das wird ohrenbetäubend.
Ja, von der Stimmung
ich glaube nicht, dass Schalke da was holt, aber du kannst dir natürlich da trotzdem irgendwie einfach Emotionen holen, Stimmung holen.
Ja.
Und wie wir vorher gesagt haben, das Ergebnis ist eigentlich egal. Also sie sollten jetzt natürlich nicht zu Hause 6-7 Stück kriegen gegen die Bayern, aber es wird dann auch nicht passieren.
Ja, soll in der Historie ja schon mal passiert sein, wenn Schalke auf Bayern getroffen ist. Ich gehe jetzt aber auch nicht davon aus, dass die sich so auseinandernehmen lassen. Also gab ja noch die rote Karte gegen Schalke, verdientermaßen.
Gegen Schallenberg, ja.
Genau. War, glaube ich, einfach ein gebrauchter Tag und jetzt nochmal.
Außer für Karius, der eigentlich eine ganz gute Partie
ja,
gemacht
stimmt.
hat.
Ja.
Und vielleicht hat sich Jürgen Klopp den ja auch angeguckt. Ich meine, die beiden kennen sich, aber Torhüter haben wir einige. Da muss Karius schon noch sehr viel tun, um da nochmal irgendwie in die Nationalelf zu rücken.
Ja, auf jeden Fall.
Ein Spiel ist noch übrig, da müssen wir nicht lange drüber sprechen, denn da gab es keine Tore zwischen Mainz und Paderborn.
Das habe ich auch total unterschlagen.
Expected Goals 0:8 zu 0:4. Ich sag mal so, das kommt jetzt nicht in das Highlight-Video von dieser 64. Bundesliga-Saison.
Habe ich mir da irgendwas zu aufgeschrieben?
Kampfstarke Paderborner holen sich den ersten Punkt.
Weißt du, was ich mir noch aufgeschrieben habe? Chor musste vom Feld, aber nicht wegen einer roten Karte, sondern weil er sich verletzt hat. Dominik Chor von Mainz.
Ja. Hat er sich selbst verletzt, oder?
Nee, das weiß ich nicht. Also, nee, ich glaube, nee. Nein. Nein, okay. Ich glaube, so weit ist er nicht gegangen. Ja, und ansonsten ist halt, ich finde, Paderborn ist halt echt so ein krasser Underdog in dieser Saison. Deswegen ist eigentlich der Punkt schon super geil für die, finde ich. Aber allein, was sie halt in der Verteidigung an guten Leuten verloren haben, also denken wir zum Beispiel an Brackelmann oder den Torhüter Simon, der ja eigentlich auch schon zwischen den Pfosten beim VfB Stuttgart stehen sollte, aber leider aktuell verletzt ist aus Sicht des VfB.
Und Götze jetzt auch nicht dabei. Also verletzt dich dabei.
So, ne? und dann,
der Kapitän.
Dann hast du halt schon ein Problem als SC Paderborn, aber dafür, dass sie da die Null gehalten haben, finde ich schon ein achtbares Ergebnis und deswegen sage ich herzlichen Glückwunsch zum ersten Punkt in dieser Saison.
Ja, Chapeau, wie der Ostwestfale sagt an der Stelle.
Genau.
Das waren alle Spiele der ersten Liga, die wir besprochen haben. Wir müssen natürlich auch wieder darauf hinweisen, dass es auch noch eine zweite Liga gibt, die sich schon weiter in der Saison befindet. Da war es jetzt schon der dritte Spieltag. Schneller Blick auf die Tabelle. Nach drei Spielen gibt es zwei Teams, die bisher alles gewonnen haben. Tabellenführer ist der SFC Nürnberg nach dem 4:1 gegen Bielefeld. Punktgleich dahinter Hertha BSC durch das 5:3 am Freitagabend in Braunschweig nach 0:2 Rückstand. Und dritter dahinter ist der Topfavorit auf den Aufstieg, der VfL Wolfsburg, nach dem Sieg in Karlsruhe. Der Doppeltorschütze dabei, bei diesem Sieg der Wolfsburger, Fabian Reese. Und diese Geschichte habt ihr möglicherweise mitbekommen und dann möchten wir nochmal ganz kurz über eine Sache sprechen. Fabian Rehse wurde jetzt auch in diesem Spiel wieder von den Fans ausgepfiffen, von den KSC-Fans. Ne, er hat ja früher mal in Karlsruhe gespielt. Es gibt auch eine Fanfreundschaft zwischen Karlsruhe und der Hertha. Die Pfiffe wegen seines Wechsels nach Wolfsburg, so das war jetzt schon ganz oft ein großes Thema. Und Fabian Rehse hat danach sehr bemerkenswert darauf reagiert.
Ja, wenn ich ganz ehrlich mal sein darf, ich bin zwar nicht mehr blutjunger Fußballer, aber 28 Jahre alt. Ich glaube, jeder sollte mal sich hinterfragen, wenn man von 30.000, 40.000 Menschen ausgepfiffen wird, als 28-jähriger Junge, das soll kein Mitleid geben, aber einfach, was das mit einem macht. Mir tut es weh, mich verletzt es. Ich nehme das auch mit nach Hause. Es ist, glaube ich, Zahn der Zeit, hopp oder top, schwarz oder weiß. Irgendwann sollte man, glaube ich, auch in die Zukunft schauen und das an ACTA legen. Aber dieser Groll tut mir weh. Wenn das aber ein Ventil ist für die Leute, damit sie besser gelaunt aus dem Stadion gehen, dann ist es meine Aufgabe, die ich gerne annehme.
Wow. Krass, ja. Krass aufgeräumt. Ja. Ich finde super, dass er das genau so sagt, wie er das denkt. Und vielleicht kann man sich da ja jetzt ein bisschen was von abgucken.
Ja.
Vielen Dank für diese Worte, Fabian Rehse. Und damit sind wir dann jetzt wirklich durch mit diesem ersten Erstliga-Wochenende der neuen Saison. Es geht weiter, das haben wir schon erwähnt, mit DFB-Pokal jetzt unter der Woche, Dienstag und Mittwoch. Dienstag Dortmund, Mittwoch die Bayern in Osnabrück live im Ersten.
Und ich höre es auch in der Sportschau-App.
Da gibt es nämlich auch noch. Und das Bundesliga-Update dann am Donnerstag wieder. Bis dahin, eine schöne Woche.
Tschüssli.